SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Julia Salinas einen schönen guten Abend. Es ist eine Nachricht, die hoffen lässt in kriegsbestimmten Zeiten. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon ist in Kraft und bislang hält sie. Viele Geflüchtete sind auf dem Weg nach Hause. Nicht nur bei den direkt betroffenen Menschen vor Ort macht sich Hoffnung breit, auch deutsche Politiker zeigen sich erleichtert. Außenministerin Baerbock nannte die Waffenruhe einen Lichtblick. Torben Ostermann berichtet.
Ein Lichtblick für die ganze Region, für hunderttausende Frauen, Kinder und Familien im Libanon und in Israel, die nun Hoffnung schöpfen können. Auch der Bundeskanzler reagiert erleichtert auf die Entwicklungen im Nahen Osten. Weiter appelliert Olaf Scholz, dass sich nun auch alle Konfliktparteien an das Vereinbarte halten müssten. Aus Sicht der Bundesregierung komme es nun unter anderem auf die libanesische Armee an, den Waffenstillstand zu kontrollieren. Deutschland werde die libanesische Armee weiter unterstützen. Jürgen Hart, Außenpolitiker der Union, sagte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, dass Deutschland zum Beispiel durch Unterstützung bei der Ausbildung vor Ort einen Beitrag leisten könnte.
Die Waffenruhe im Libanon bringt auch in die festgefahrenen Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen wieder Bewegung. Inwieweit? Darüber berichtet Bettina Meyer.
Grundsätzlich sei die Terrororganisation im Gazastreifen zu Gesprächen über eine Waffenruhe bereit, sagte ein hochrangiger Hamas-Offizieller. Es müsse eine ernst gemeinte Vereinbarung sein, bei der palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden, hieß es weiter. Darüber habe die Terrororganisation die Unterhändler Ägypten, Katar und die Türkei informiert. Hamas-Sprecher Sami Abu Suri sagte einer Nachrichtenagentur, man respektiere die Entscheidung der Hisbollah für eine Waffenruhe mit Israel und hoffe ebenfalls auf eine Vereinbarung. US-Präsident Biden twitterte, er wolle in den kommenden Tagen einen neuen Versuch unternehmen, um eine Freilassung der Geiseln zu erreichen, den Krieg zu beenden, ohne dass die Hamas an der Macht bleibt.
Russland weist zwei Mitarbeiter des ARD-Studios Moskau aus. Bis Mitte Dezember müssen ein Korrespondent und ein Techniker ihre Akkreditierungen zurückgeben und das Land verlassen. Das russische Außenministerium erklärte, man reagiere damit auf das Vorgehen Deutschlands gegen den russischen Sender Erster Kanal. Die Bundesregierung weist die Vorwürfe zurück. Man habe den Sender nicht geschlossen. Christina Nagel berichtet.
Tatsächlich geht es um eine Entscheidung des Berliner Landesamtes für Einwanderung. Das Amt hatte einem Korrespondenten und einem Kameramann des russischen Staatsfernsehens die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung versagt, unter anderem wegen der Verbreitung von russischer Propaganda und Desinformation. Als Reaktion darauf entzieht das russische Außenministerium nun einem Korrespondenten und einem Cutter im ARD-Studio Moskau die Arbeitserlaubnis. Ein Schritt, der von WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn deutlich kritisiert wird, weil damit die Berichterstattung aus Moskau erneut eingeschränkt wird. Seit inzwischen 3 Jahren habe man es mit Einschüchterungen und Einschränkungen der Berichterstattung zu tun, erklärte Schönenborn. Der WDR prüfe nun, wie die Arbeit am Standort Moskau fortgesetzt werden kann. Das Auswärtige Amt hatte kurz nach Bekanntwerden der Entscheidung des russischen Außenministeriums erklärt, dass man eine solche Maßnahme aufs Schärfste zurückweisen würde, weil sie in keinem Verhältnis stehe.
Opfer häuslicher Gewalt brauchen Hilfe. Das ist nichts Neues und dennoch mangelt es oft daran. Das Bundeskabinett hat heute dem Gewalthilfegesetz zugestimmt. Damit sollen Opfer einen individuellen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe haben. Außerdem sollen Frauenhäuser und Beratungsstellen gestärkt werden. Frage an unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann. Wie stehen denn die Chancen, dass das Gesetz noch bis zur Neuwahl verabschiedet wird?
Es wird auf jeden Fall schwierig. Erstmal kam der Gesetzentwurf von Frauenministerin Paus ja in der Ampelkoalition nicht vom Fleck, weil der Koalitionspartner FDP bei der Finanzierung auf der Bremse stand. Jetzt ist sich die Restregierung aus SPD und Grünen zwar einig, hat aber keine Mehrheit im Bundestag. Die braucht es aber, um das Gesetz zu verabschieden. Frauenministerin Paus will das noch vor der Bundestagswahl im Februar schaffen und sie hofft auf Unterstützung aus anderen demokratischen Fraktionen, vor allem aus der Union. Die will zwar auch die Frauen besser schützen, aber jetzt im Wahlkampf nicht unbedingt mit den Konkurrenten stimmen. Lisa Paus hat deshalb um Zustimmung geworben. Sie sagt, den Frauen, die um ihr Leben fürchten müssen, denen ist es vollkommen egal, wer regiert. Nach dem Bundestag muss dann auch noch der Bundesrat zustimmen.
Ebenfalls ungewiss ist die Umsetzung des Tariftreuegesetzes. Auch dem hat das Bundeskabinett heute zugestimmt. Danach sollen nur noch Unternehmen öffentliche Aufträge bekommen, die sich beim Lohn an die Tarifverträge ihrer Branche halten. In Brandenburg haben SPD und BSW ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Darin haben sich die beiden Parteien darauf verständigt, die Zahl der Polizisten im Land aufzustocken und illegale Migration einzudämmen. Außerdem sollen die Krankenhausstandorte erhalten werden und Kindergärten beitragsfrei bleiben. Thorsten Südow.
Es werde nicht immer einfach werden in den kommenden Jahren, aber wir werden es schaffen, sagte BSW-Landesvorsitzender Robert Krumbach bei der Vorlage des Koalitionsvertrages in Potsdam. Mehr gestalten, weniger verwalten. Das Bündnis Sarah Wagenknecht soll das Vorschlagsrecht für das Finanz- und Europaministerium, das Ministerium für Infrastruktur sowie das Ministerium für Gesundheit und Soziales erhalten. Die SPD stellt in der künftigen Landesregierung 6 Ministerien und Minister. Am 11. Dezember ist die Wiederwahl von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke im Landtag Brandenburg geplant.
Baden-Württemberg und Bayern bekommen EU-Fluthilfe in Höhe von rund 112 Millionen Euro aus einem Solidaritätsfonds. Das Europaparlament hat dem Vorschlag der EU-Kommission zugestimmt. Das Geld ist für die Kosten von Aufräumarbeiten und Wiederaufbau vorgesehen. Von Ende Mai bis Mitte Juni waren Baden-Württemberg und Bayern von Starkregen und Hochwasser betroffen. Die Schäden in beiden Ländern summierten sich auf mehr als 4 Milliarden Euro.
Fokus Südwest.
Am größten Steinkohlekraftwerk Deutschlands, dem Großkraftwerk in Mannheim-Neckarau, haben heute rund 400 Beschäftigte ihren Warnstreik für mehr Geld fortgesetzt. Schon vergangene Woche waren sie nach einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi 3 Tage lang im Ausstand. Wolfgang Kessel berichtet.
Mit Trillerpfeifen und rot-weißen Gewerkschaftsfahnen haben sich die Streikenden heute Morgen vor dem Gelände des Großkraftwerks versammelt, um der Geschäftsleitung im Tarifstreit erneut Druck zu machen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 12% mehr Lohn sowie monatlich 100 Euro mehr für Auszubildende für eine Laufzeit von 1 Jahr. Sabine Leber-Heuschen vom Deutschen Gewerkschaftsbund machte den Streikenden am Rednerpult Mut. Dies seien keine überzogenen, sondern berechtigte Forderungen. Das sieht die GKM-Geschäftsleitung anders. Sie bietet nur einen Lohnplus von 2,3% für eine Laufzeit von 18 Monaten an.
Es ist erlaubt, Autofahrer zu bitten, langsamer zu fahren. Man darf auch Schilder basteln und aufstellen. Die dürfen aber nicht zu sehr nach einem echten Verkehrsschild aussehen. Und so hat der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof in Mannheim heute private Schilder mit der Aufschrift »Freiwillig Tempo 30« als unzulässig erklärt. Konkret ging es um einen Fall auf der Bodenseehalbinsel Höri im Landkreis Konstanz. Dort müssen die Schilder jetzt abgebaut werden. Esther Läufen berichtet.
Unzulässig sind die selbstgemalten Freiwillig Tempo 30 Schilder auf der Höri, weil sie laut Gerichtshof gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Sie würden beim flüchtigen Betrachten zu sehr amtlichen Verkehrsschildern ähneln und könnten mit ihnen verwechselt werden. Der VGH wies die Anwohner aber auf die Möglichkeit hin, mit anderen selbstgestalteten Schildern um freiwilliges, langsameres Fahren zu bitten. Diese müssten sich nur deutlich genug von offiziellen Verkehrsschildern unterscheiden. Der Streit um die Tempo 30 Schilder sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen. Die Deutsche Umwelthilfe in Radolfzell unterstützt die Anwohner bei ihrem Rechtsstreit.
Zweibrücken hatte heute royalen Besuch. Die schwedische Königin Silvia war in der sogenannten Rosenstadt zu einem Benefizmittagessen gekommen. Mit ihrem Besuch löste sie ein altes Versprechen ein. Vor 40 Jahren war die Züchtung der ersten dornlosen Rose nach Silvias Tochter Victoria benannt worden. Damals sagte Silvia einen Besuch in Zweibrücken zu. Die Rose gibt es allerdings nicht mehr. Sie war zu anfällig für Krankheiten.
Und dann war da noch
eine ziemlich coole Entdeckung. Cool ist hier als kalt zu verstehen. Eiskalt. Denn worauf NASA-Forscher da im ewigen Eis gestoßen sind, haben sie so nicht erwartet. Eigentlich wollten sie nämlich bei ihrem Scanflug die Eisdecke vermessen, um bestimmen zu können, wie der Klimawandel sie beeinflusst. Was sie dann aber fanden, 30 Meter unter dem Eis von Grönland, war ein verlassener Militärstützpunkt. Camp Century, die geheime Stadt aus der Zeit des, wie sollte es anders sein, Kalten Krieges, wurde zwischen 1959 und 67 als Standort der US Army genutzt, als Testumgebung für den Abschuss von Atomraketen aus der Arktis. Dieser extrem abgelegene Außenposten umfasst ein riesiges Netzwerk von Tunneln, die in das Eis gegraben wurden. Die Basis wurde zu ihrer Zeit mit Atomenergie betrieben. 1967 wurde sie aufgegeben. Was blieb, sind radioaktive Abfälle in den Tiefen des Eises.
hatten sowohl die USA als auch Dänemark den Müll im Eis in Sicherheit geglaubt, macht ihnen jetzt der Klimawandel einen Strich durch die Rechnung. Denn so ewig wie gedacht, bleibt das Eis vermutlich nicht.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.